Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Dieses Gespräch wird unterstützt vom VDI, dem Verein Deutscher Ingenieure e.V. Ich bin Brigitte Theile, schön, dass Sie dabei sind. Made in Germany, deutsche Ingenieursleistungen, das war eines der größten Aushängeschilder Deutschlands. Noch sind wir die drittgrößte Volkswirtschaft weltweit, doch gerade wenn es um digitale Zukunftstechnologien geht, haben die USA und China Europa mittlerweile den Rang abgelaufen. Statt Innovation und Zukunftsblick scheinen bei uns Stagnation und gesellschaftliche Debatten um eine Strukturkrise die technologischen möglichen Innovationen geradezu auszubremsen. Ist das so? Und wo stehen die Ingenieurleistungen und auch technische Innovationen in Deutschland? Das und vieles mehr besprechen wir jetzt mit Adrian Willig, Direktor des VDI. Schön, dass wir uns unterhalten. Hallo, Herr Willig.
Ja, hallo, Frau Theile.
Der VDI hat die Initiative Zukunft Deutschland 2050 ins Leben gerufen. Die hat das Ziel, langfristige, verlässliche Strategien zu entwickeln, die Deutschland zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Standort machen. Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Vorher, Herr Willig, würde ich gerne wissen, wo steht denn das deutsche Ingenieurswesen zum momentanen Zeitpunkt?
Wenn wir an Ingenieurinnen und Ingenieure denken, dann fallen uns natürlich direkt bekannte Namen ein wie Carl Benz, Gottlieb Daimler oder auch Werner von Siemens. Aber es geht natürlich nicht nur um solche Namen, denn seit Jahrzehnten im Prinzip haben Ingenieurinnen und Ingenieure für unseren Wohlstand hier in Deutschland gesorgt und sie sind Garant für Fortschritt für unser aller Leben. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass die Anzahl der in Deutschland berufstätigen Ingenieurinnen und Ingenieure in den letzten Jahren von 800.000 auf 1,5 Millionen gestiegen ist. Und wir brauchen auch weiterhin für alles, was wir vorhaben, Ingenieurinnen und Ingenieure. Denn wenn wir uns einfach einmal vorstellen, wir wollen autonomes Fahren realisieren, wir wollen den Klimawandel bekämpfen, wir wollen Städte an das Klima anpassen. Für alles, was wir in Deutschland vorhaben, brauchen wir Ingenieurinnen und Ingenieure. Deswegen ist das ein echter Zukunftsberuf, ein echter Beruf mit Perspektive. Und ich kann nur vielen jungen Menschen empfehlen, Ingenieur zu werden, denn für die Transformation, die wir in Deutschland vorhaben, können wir nicht genug von Ihnen, von euch haben.
Wir schauen uns gleich an, wie attraktiv da auch der Standort Deutschland ist, weil da gibt es ja auch einige Rahmenbedingungen, die vielleicht noch, sagen wir mal, optimiert werden könnten. Wenn wir das jetzt in Relation zur Vergangenheit setzen, was Sie gerade gesagt haben, was hat sich verändert? Also wie sieht es zum Beispiel mit der Ausbildung oder auch neuen Technologien aus?
Also wir stellen fest, dass sich natürlich die Anforderungen auch an diesen Beruf, an den Ingenieurberuf wandeln. Es geht heute darum, nicht nur fachlich fit zu sein, sondern es geht auch um sogenannte Soft Skills. Es ist wichtig, dass man kommunizieren kann, dass man teamfähig ist. Es geht auch sehr früh darum, interdisziplinär zu denken. Und natürlich, das können wir uns alle vorstellen, spielen auch neue Technologien wie KI auch in der Ausbildung eine Rolle. Und früher hat man ja so Fachgebiete geübt und hat fachliche Themen erarbeitet. Heute geht es auch um Dinge wie Challenge-Based Learning, wo man anhand bestimmter Fallbeispiele, Fallkonstellationen, Lösungen erarbeitet. Und deswegen ist dieser Beruf mindestens so spannend wie früher, wenn nicht noch spannender in der letzten Zeit geworden.
Inwieweit stehen wir da auch mit anderen Ländern in Europa im Austausch? Also dieses am Fehler lernen, wie groß ist da der Austausch?
Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an, denn dieser Beruf, nicht nur die Ausbildung, sondern auch das Arbeiten wird natürlich internationaler. Also spielen Beziehungen zu anderen Ländern eine große Rolle. Man ist in internationalen Teams und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wie heute die Situation ist, dann haben wir beispielsweise an technischen Hochschulen heute 30-40% auch ausländischer Studierender. Und auch das fördert natürlich den interkulturellen Austausch. Und das macht auch diesen Beruf so wahnsinnig spannend.
Wobei wir da eben dann auch über die Attraktivität Deutschlands sprechen, weil leider bleiben diese 30-40% ausländischer Studenten nicht alle bei uns.
Naja, nicht alle gehen in ihre Heimatländer zurück. Es gibt auch viele Ingenieurinnen und Ingenieure, die hier in Deutschland bleiben. Also der Anteil von internationalen Ingenieurinnen und Ingenieuren ist in den letzten Jahren gestiegen. Der hat sich nahezu verdoppelt. Der liegt ungefähr bei 11%. Viele finden es halt auch hier spannend. Und wir erleben ja jetzt auch gerade leider Gottes geopolitische Herausforderungen in der Welt, ist ja global eine Menge los. Da gibt es Krisen, da gibt es Herausforderungen und das führt auch dazu, dass viele sagen, ich möchte hier sein. Aber es wäre natürlich toll, wenn noch mehr Ingenieurinnen und Ingenieure, die hierzulande studieren, dann auch in Deutschland im Anschluss arbeiten.
Aber wie attraktiv ist denn Deutschland, Herr Willig? Also ich meine, wir sind auf der einen Seite die absoluten Weltführer in Regulationen. Auf der anderen Seite ist das wiederum natürlich auch was, was uns Zertifikate wie zum Beispiel Made in Germany bringen. Und auf der anderen Seite macht Ihnen das aber das Leben ja als Ingenieur auch nicht leichter in diesem Land.
Also vor kurzem hat das Europäische Patentamt neue Zahlen vorgelegt. Und daran sieht man, dass Deutschlands Innovationskraft steigt. Man sieht das an einem leichten Anstieg der Patentanmeldung. Die sind um 0,4% im Jahr 2024 gestiegen, womit Deutschland nach den USA weltweit den zweiten Platz belegt. Also wir sind nicht in allem schlecht, sondern es gibt auch gute Beispiele. Und wir können uns auch auf eine sehr exzellente Forschung und eine echt starke Hochschullandschaft in Deutschland verlassen. Es ist auch so, dass Startups immer mehr gefördert werden. Also wir haben Spitzenforschung, wir haben Spitzenhochschulen. Was wichtig ist, dass es uns eben auch gelingt, jetzt Produkte in den Markt zu bringen und international wettbewerbsfähig zu werden. Aber es gibt hier so jede Menge Chancen und Möglichkeiten, auch an Schlüsseltechnologien mitzuarbeiten, ob es die Transformation der Automobilindustrie ist, ob es die Umwelttechnologien sind, ob es Circular Economy ist oder die Medizintechnik. Also es gibt vielfältige Bereiche, in denen Ingenieurinnen und Ingenieure gebraucht werden und in denen auch sozusagen der Erfindergeist, den ja Ingenieurinnen und Ingenieure mitbringen, auch richtig zur Geltung kommen kann.
Sind das die Bereiche, in denen wir auch vor den anderen Nationen liegen, was die Innovation anbelangt?
Also wir sind stark natürlich im klassischen Maschinenbau, wir sind gut in Umwelttechnologien, wir sind auch allen Unkenrufen zum Trotz, haben wir auch eine gute Automobilindustrie. Und es sind einige Schlüsseltechnologien, auch gerade die wir jetzt brauchen, um die Transformation der Energiesysteme hinzukriegen. Da sind wir führend. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass wir diese Technologien in Deutschland halten, dass wir hier Wertschöpfung in Deutschland erhalten und diese Technologien auch ins Ausland weiterhin exportieren, damit wir auch sozusagen weiterhin hier in Sicherheit und in Wohlstand leben können und insgesamt auch die Nachhaltigkeitsziele in Deutschland und Europa erreichen. Es geht also um die große Frage, wie schaffen Deutschland und Europa es, die Wettbewerbsfähigkeit im globalen Kontext zu erhalten oder wiederzuerlangen. Und da gibt es natürlich jede Menge Jobs mit Ingenieurs- und IT-Background.
Aber wie genau können wir das schaffen? Das ist ja eine ganz zentrale Frage, die Sie ja gerade ansprechen.
In Deutschland ist es wichtig, und das ist zunächst mal so eine generelle Forderung, dass eine neue Regierung und wir hier in Deutschland und in Europa insgesamt mehr Mut aufbringen, auch neue Wege zu gehen. Also nicht nur vorgefertigte Pfade. Und da werden jetzt die nächsten Jahre, man kann auch sagen die nächsten Jahrzehnte, insgesamt entscheidend sein. Und es ist wichtig, dass auch eine Regierung ehrlich zur Bevölkerung ist, dass wir sagen, was sind wirklich die Herausforderungen und wie gehen wir sie gemeinsam an? Wenn wir zum Beispiel gucken, die Expertenkommission für Forschung und Innovation, die hat ja eine Reihe von Handlungsfeldern gerade aufgezeigt. Also unsere Innovationsfähigkeit in Deutschland steht massiv unter Druck und es gibt natürlich bürokratische Hürden. Wir haben zu langsame Entscheidungsprozesse und was wir uns insgesamt natürlich fragen müssen ist, in welchen Schlüsseltechnologien wollen wir langfristig erfolgreich sein? Also haben wir überhaupt einen langfristigen Plan, wo es in Deutschland und Europa hingehen soll? Und deswegen ist mein Wunsch an eine neue Regierung, sie muss, wenn sie dann sich einig ist und konstituiert ist, einen Innovationsgipfel ins Leben rufen und alle Akteure an einen Tisch bringen. Dazu gehören nicht nur Bildungsinstitutionen, die Industrie, Unternehmen und Startups, sondern eben auch wir Ingenieurinnen und Ingenieure. Und insgesamt ist es wichtig, dass wir eben auch mehr Fakten in diese öffentlichen Debatten bringen. Wir haben zum Beispiel gerade unsere Mitglieder gefragt, Was habt ihr eigentlich für einen Eindruck? Werden derzeit politische Entscheidungen eher auf Basis von Fakten oder auf Basis von Meinungen, von Ideologie getroffen? Und da haben wir über 10.000 Menschen, die uns geantwortet haben, also 10.000 Ingenieurinnen und Ingenieure. Und da war eindeutig 2/3 der Befragten hat gesagt, wir glauben, dass derzeit Politik eher auf Basis von Meinungen agiert, statt auf Basis von Fakten. Das ist nicht gut, das muss sich dringend ändern. Wir brauchen mehr technisch-wissenschaftlichen Sachverstand, auch in der Debatte. Und deswegen ist es so wichtig, dass die nächste Ära die Ära der Innovation wird und dass eine neue Bundesregierung ganz klar sagt, was wollen wir tun, damit mehr Innovationskraft in Deutschland entsteht und was wollen wir tun, dass wir auch langfristig wettbewerbsfähig sind am Technologie- und Wirtschaftsstandort Deutschland.
Also ich verstehe, derzeit sind wir noch planlos, was die Schwerpunkte unserer Innovationen anbelangt, zumindest politisch gesehen. Und zum anderen, was ich auch gerade gehört habe, dass der Beruf des Ingenieurs oder der Ingenieurin eigentlich nicht genügend gewertschätzt wird, um dann eben auch bei öffentlichen Diskussionen automatisch auf dem Podium mit zu sein. Richtig?
Was ich gesagt habe, ist, dass teilweise Fakten und technische Zusammenhänge, technisch-wissenschaftliche Zusammenhänge zu wenig einfließen in Entscheidungen. Das muss sich ändern. Was den Beruf angeht, dann werden wir sehr, sehr wohl geschätzt. Wir spielen ja eine sehr wichtige Rolle in Unternehmen. Und wir haben ja gerade gemeinsam darüber gesprochen, dass alles, was wir mehr oder weniger vorhaben, auch bedeutet, dass Ingenieurinnen und Ingenieure gebraucht werden. Aber worauf es jetzt ankommt, ist, dass eben eine Regierung dafür sorgt, dass es zum Beispiel schnellere Genehmigungsverfahren gibt, dass wir Tempo aufnehmen bei dem Aus- und Aufbau von Schlüsseltechnologien. Das spielt ja auch eine große Rolle im Punkto Resilienz. Also wie werden wir unabhängiger von anderen Regionen dieser Welt? Wie erhalten wir unsere Wirtschaftskraft? Denn das ist auch vor dem Hintergrund der zahlreichen Krisen und geopolitischen Herausforderungen ein entscheidender Faktor, dass wir wirtschaftlich stark bleiben. Und es muss darum gehen, auch natürlich weiterhin in Forschung und Entwicklung zu investieren. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir als Ingenieurinnen und Ingenieure auch zukünftig unserer Verantwortung gerecht werden können, ist, dass eine neue Regierung auch in technische Bildung und in Fachkräftesicherung investiert. Es ist einfach wichtig, dass wir zum Beispiel auch die MINT-Bildung wieder stärken. Wir brauchen Mathematik und Physik und wir können sozusagen nicht nur irgendwo Influencer werden, sondern wir müssen uns auch auf bestimmte Kernfähigkeiten verständigen, die wir natürlich brauchen, um diesen Beruf auszuüben. Und es braucht auch ein anderes Mindset. Wir müssen, wie ich es vorhin schon mal sagte, mehr Mut aufbringen, auch mal Fehler zu machen. Wir müssen mutig sein, verschiedene Technologien auszuprobieren. Und da ist es eben wichtig, dass auch eine Regierung nicht ins Mikromanagement verfällt und sagt, oh, ich schreibe genau diesen oder jenen technologischen Pfad vor, sondern eine Regierung, ein Government kann also den Rahmen setzen und soll es dann Ingenieurinnen und Ingenieuren und auch den Unternehmen überlassen, auf welchem vielfältigen technologischen Weg diese Ziele erreicht werden.
Sie haben gerade zweimal das Wort Mindset benutzt. Ich würde es auch gerne nochmal mit was anderem aufladen. Brauchen wir auch ein anderes Mindset, wenn wir uns zum Beispiel anschauen. In China wird durchschnittlich 49,10 Stunden pro Woche gearbeitet. In Deutschland werden die Rufe laut nach einer 4-Tage-Woche. Sind wir da im internationalen Vergleich überhaupt in der Lage mitzuhalten?
Wir müssen schon sagen, dass sich Leistung wieder lohnen darf. Ja, also wir müssen sozusagen uns wieder auf unsere Stärken besinnen und gleichzeitig auch flexibel sein. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, was ich meine. In den nächsten 10 Jahren werden ungefähr 340.000 Akademikerinnen und Akademiker aus den MINT-Berufen in Ruhestand gehen. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, dass es möglich ist, dass Ältere auch länger in der Beschäftigung bleiben. Ich nenne mal ein Beispiel und das kann natürlich gelingen, indem ältere Beschäftigte flexiblere Arbeitszeiten haben, dass sie projektbezogen arbeiten, dass wir auch attraktive Modelle haben, in Teilzeit zu arbeiten. Es geht darum, dass wir angemessen den Herausforderungen begegnen und nicht nur in die eine Richtung und nur in die andere gehen.
Sie haben gerade den Spagat zwischen Alt und Jung, zwischen Boomern und Generation Z und Alpha, das haben Sie alle schon angesprochen. Wie sieht es denn mit den Geschlechtern aus? Wie schafft man auch einen höheren Frauenanteil in dieser Berufssparte?
Also zunächst mal, auch da kann man sagen, der Anteil der Frauen in den Ingenieurberufen ist in den letzten Jahren gestiegen. Mittlerweile sind mehr als 20% Frauen in den Ingenieurberufen, aber das ist natürlich nicht genug. Und wir können das schaffen, indem wir einerseits Beispiele zeigen von erfolgreichen Frauen in diesen Berufen. Man spricht ja dann von sogenannten Role Models. Wir im VDI zeigen auch Frauen. Wir haben auch ein Netzwerk Frauen im Ingenieurberuf, die dann auch dafür sorgt, dass Ingenieurinnen auch sichtbar werden, dass sie darüber erzählen, was sie toll finden an ihrem Beruf, dass sie darüber erzählen, vor welchen Schwierigkeiten sie standen. Und wir begleiten so etwas auch durch ein sehr attraktives Programm. Das heißt bei uns Womentoring. Das ist ein Mentoring-Programm, bei dem erfahrene Ingenieurinnen, jüngeren Ingenieurinnen wirklich Tipps und Rat geben, wie sie im Berufsleben besser vorankommen, wie sie Schwierigkeiten lösen. Wir müssen also insgesamt mehr dafür werben. Wir müssen Frauen sichtbarer machen. Das gilt übrigens, Frau Theile, auch für ausländische Ingenieurinnen und Ingenieure. Auch hier geht es darum, die Hindernisse, die Menschen haben, wenn sie einen Job suchen, dass wir diese Hindernisse abbauen.
Ich mag Ihre total positive Art. Egal, was ich Sie frage, es kommt immer, erstmal muss man sagen, es ist nicht schlecht.
Naja, wissen Sie, also jeder sagt, die Welt ist schlecht, das Glas ist halb voll oder halb leer. Mhm. Ich bin der Meinung, wir haben auch Stärken und auf denen können wir aufbauen. Ich war gerade auf der Hannover Messe und auch da habe ich so ein bisschen einen Optimismus verspürt. Natürlich gibt es Dinge, die müssen sich in puncto Rahmenbedingungen, Regulierung ändern. Wir haben aber echt auch fähige Menschen. Und für mich ist zum Beispiel immer so ein Moment, in dem ich das positiv wahrnehme, die Verleihung des Technikpreises bei Jugend forscht. VDI ist auch Stifter des Technikpreises für Jugend forscht. Das ist ja einer der großen Wettbewerbe, bei denen also Jungen und Mädchen technische Ideen, Erfindungen und so weiter vorstellen. Und diese jungen Leute haben dermaßen Spirit, ja, und haben dann im Prinzip kein Problem, diese Schwierigkeiten, die Hürden, dann klappt das nicht, dann müssen sie das Experiment anders angehen. Und ich glaube, dass es schlimm ist, dass das dann manchmal im Lauf des Lebens so einem abtrainiert wird oder verloren geht. Und ich sehe auch, meine persönliche Motivation ist auch, dem ein bisschen entgegenzuwirken und dafür zu sorgen, dass eben Ingenieurinnen und Ingenieure auch positiv auf die Dinge sehen. Und wir haben eben einen wichtigen Teil daran oder Anteil auch daran, wie es mit Deutschland weitergeht. Und das ist doch ein toller Purpose. Das macht Spaß und ist eine tolle Aufgabe.
Sie haben das gerade benannt, Ihre persönliche Motivation. Das ist ein Teil davon. Was ist Ihre persönliche Motivation als Ingenieur und Direktor des VDI, auch die Initiative Zukunft Deutschland voranzutreiben?
Wir möchten mit der Initiative Zukunft Deutschland zunächst einmal eine langfristige Perspektive auf Deutschland und Europa werfen und sagen, wo wollen wir eigentlich insgesamt hinkommen. Wir wollen ein positives Zielbild erarbeiten und wollen uns angucken, in welchen Schlüsseltechnologien wollen wir weiterhin erfolgreich sein? Wo soll Deutschland insgesamt langfristig stehen? Und daraus wollen wir dann konkret ableiten, was bedarf es dann an Maßnahmen kurz- und mittelfristiger Natur? Was müssen wir tun in puncto Energieversorgung? Wie müssen wir die Menschen vorbereiten und qualifizieren, um diese langfristige Perspektive zu erreichen? Und wir halten das für sehr, sehr wichtig, denn oft taktet eine Politik sehr kurzfristig. Nach der Wahl ist sozusagen vor der Wahl. Und manchmal haben Spitzenpolitiker einen zeitlichen Horizont von 1-2 Jahren, manchmal aber vielleicht auch nur von 1-2 Wochen. Und das halten wir für falsch. Es muss darum gehen, zu gucken, wo wollen wir langfristig hin und was müssen wir tun, um dahin zu kommen. Und aus diesem Grund haben wir die VDI-Initiative Zukunft Deutschland 2050 ins Leben gerufen. Und wir erarbeiten mit namhaften Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aber auch aus Politik und Forschung eben Antworten auf diese Fragen. Wie kann beispielsweise der Wasserstoffhochlauf gelingen? Oder wie sieht genau die Qualifikation für die MINT-Berufe für die Zukunft aus? Also dieser Blick, der geht also weiter als die nächste Legislaturperiode. Und wir laden auch andere Gruppen ein aus der Gesellschaft mit anderen Perspektiven, daran mitzuarbeiten, dass wir insgesamt mit dieser Initiative Zukunft Deutschland 2050 Wege entwickeln, wie wir Deutschland auch in 25 Jahren attraktiv, nachhaltig, sicher darstellen. Also das ist diese Initiative. Und zur Frage meiner Motivation, mich motiviert eben daran mitzuarbeiten, dass Deutschland wieder in diesen Vorwärtsmodus kommt. Ich selbst habe als Jugendlicher im Prinzip viele Ferien als Jugendlicher auf dem Weingut meiner Tante verbracht in Rheinland-Pfalz, habe also sehr früh mit Technik sozusagen im Weinbau Berührung gehabt, fand es immer spannend, habe aber auch schnell gemerkt, dass es mir Spaß macht, auch mit anderen Menschen zu tun zu haben. Also für mich wäre es jetzt nichts gewesen, nur am Reißbrett in einem kleinen Zimmerchen für mich allein irgendwas zu entwickeln, sondern ich wollte auch immer früh mit anderen Leuten darüber sprechen, wie kommen wir zu diesen Lösungen, in Teams arbeiten. Und das kann ich natürlich gemeinsam mit sehr vielen, wir sind 130.000 Ingenieurinnen und Ingenieure im VDI, und hier sind beispielsweise 10.000 ehrenamtliche Menschen, die in 600 Gremien an allen Themen arbeiten. Und das kann ich natürlich hier ideal umsetzen. Und ich wünsche mir, dass eben auch Technologie nicht als Risiko, sondern als Chance begriffen wird. Und dass wir hin zu einer Das-geht-Kultur kommen. Und ich wünsche mir, dass ich natürlich noch viel mehr junge Leute auch dieser Bewegung, diesem VDI anschließen und sagen, auch ich will mich vernetzen mit anderen Ingenieurinnen und Ingenieuren. Ich will dazu beitragen, technische Themen nach vorne zu bringen. Und ich will am Ende auch so ein klitzekleines Element sein und mal später sagen können, ich habe auch daran mitgearbeitet, die Welt im einen oder anderen Punkt ein bisschen besser zu machen. Und deswegen finde ich das cool und das begeistert mich. Und deswegen spreche ich auch gerne mit anderen darüber, weil es eben so wichtig ist.
Schöne Motivation. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz bitte zurückgehen zur Initiative Zukunft Deutschland, um unseren Zuhörern ein Gefühl zu geben. Dieser Initiative liegt eine 122 Seiten umfassende Metastudie zugrunde. Also das ist schon ein Brett, das Sie da bohren. Die besteht aus 8 Handlungsfeldern. Können Sie die uns stichpunktartig skizzieren?
Also es sind eine Reihe von Handlungsfeldern. Zum einen muss es gelingen, die Energietransformation hinzukriegen. Zum anderen müssen wir gucken, in welchen Schlüsseltechnologien muss Deutschland wettbewerbsfähig werden. Ein dritter Punkt ist, wie schaffen wir es, die Qualifikation aufrechtzuerhalten, die wir brauchen, um langfristig wettbewerbsfähig zu sein. Es spielt aber auch der Punkt eine Rolle. Akzeptanz ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Punkt, der auch in dieser Metastudie, die Sie angesprochen haben, hervorkommt. Es muss auch gelingen, dass wir technologische Transformationen, dass wir technologische Wege auch mit und in der Gesellschaft besprechen. Und da gab es ja in der Vergangenheit auch ein paar Beispiele, wo das nicht so besonders gut geklappt hat. Denken Sie nur an das sogenannte Heizungsgesetz. Also wir müssen auch es schaffen, mit den Menschen darüber zu sprechen, wie der Weg gehen soll. Und da müssen wir Menschen mitnehmen. Das ist übrigens etwas, was der VDI schon sehr lange im Fokus hat, auch das Thema Öffentlichkeitsbeteiligung. Wir haben dazu auch gewisse Hilfestellungen, Leitfäden aufgeschrieben. Es nennt sich bei uns Richtlinien. Und da gibt es eben auch eine Checkliste oder ein Leitfaden. Was muss man alles berücksichtigen in solchen öffentlichen Beteiligungsprozessen? Insgesamt haben wir mit dieser Metastudie eben geguckt, wie ist der Status quo von Deutschland in Europa im Vergleich zu anderen Regionen dieser Welt und an welchen Themenfeldern müssen wir arbeiten, um insgesamt nach vorne zu kommen, um die Wettbewerbsfähigkeit auch in den nächsten Jahren zu erhalten.
Und wie wollen Sie jetzt mit der Initiative weitergehen? Also wir sprechen über Initiative 2050, eben die nächsten 25 Jahre. Das heißt, da ist ja auch sehr viel Wandel und Entwicklung möglich. Wen holen Sie damit ins Boot? Wer soll nochmal angestoßen werden? Sie haben das ja vorhin schon kurz erklärt, Politik und Sonstiges. Aber wie soll das jetzt weitergehen mit der Initiative?
Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben begonnen, uns damit zu beschäftigen, wo soll es eigentlich mit der Medizintechnik in den nächsten Jahren hingehen? Was ist die Zukunft? Wie schaffen wir es? Welche Rolle spielt KI in der Diagnostik? Wie kann Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft nachhaltiger werden? Was hat eigentlich der Klimawandel für Einflüsse auf unsere Gesundheit? Also wir gucken uns das Thema Medizintechnik an. Dann haben wir eine Topic Force zum Thema Qualifikation. Da sind Expertinnen und Experten dabei, zu erarbeiten, was brauchen wir alles für die Zukunft? Welche Skills? Was müssen wir in der technischen Bildung tun? Wie ändert sich der Ingenieurberuf, also die Ausbildung? Was hat es für Einflüsse unsere Zukunft auf die Weiterbildung, lebenslanges Lernen? Wie ändert sich die Form des Lernens? Das ist das Thema Qualifikation. Dann haben wir das Thema Energie uns vorgenommen, denn Energie ist sozusagen ein Querschnittsthema. Egal, welche Technologien wir in Zukunft brauchen, egal, wie genau wir uns unsere Zukunft vorstellen, wir werden immer Energie brauchen. Und da geht es natürlich um die Frage, wie schaffen wir es, Energie bezahlbar zu haben, also dass Unternehmen und Menschen diese Energiekosten bezahlen können. Wie wird die Energie nachhaltig und wie ist sie vor allen Dingen auch immer versorgungssicher zur Verfügung? Denn all diese drei Dinge müssen ja übereinkommen für eine zukünftige Energieversorgung. Und konkret sind das die Themen, mit denen wir jetzt ganz konkret und in der Praxis begonnen haben zu arbeiten. Und es werden dann daraus konkrete Maßnahmen entstehen, Handlungsempfehlungen für eine Politik, Lösungsvorschläge für die Gesellschaft. Und erste Ergebnisse stellen wir bereits vor, bei unserem Deutschen Ingenieurtag am 15. Mai in Düsseldorf, da sind wir quasi ausgebucht. Also da kommen mehr als 1400 Ingenieurinnen und Ingenieure hier nach Düsseldorf und werden auch über die Zukunft Deutschlands und Europas diskutieren. Wir erwarten auch den ein oder anderen Politiker und Prominenz aus Wirtschaft und Wissenschaft. Und das wird sozusagen auch der Auftakt, wo wir diese Ergebnisse, Teilergebnisse vorstellen.
Ist das auch öffentlich irgendwie einsichtbar? Also wenn ich das jetzt höre, wie Sie darüber reden, kann ich das irgendwo digital da mich reinklicken und mir anschauen?
Natürlich werden wir die Ergebnisse dann auch veröffentlichen. Wir haben auch ein großes Interesse dran, sie mit anderen Gruppen in der Gesellschaft zu diskutieren. Und klar, wir werden dann auch darüber kommunizieren. Denn eines müssen wir auch vielleicht ein Stück weit besser hinkriegen als Ingenieurinnen und Ingenieure, darüber zu sprechen und uns einzumischen, auch in die öffentliche Debatte. Und da ist ja auch dieser Podcast, den wir gerade machen, ein Teil. Ich hoffe ja, dass ihn einige und viele Menschen dann hören und sagen, wow, ist ja gar nicht so schlecht, was die Ingenieurinnen und Ingenieure auf dem Kasten haben. Und ja, wir wollen das kommunizieren. Wir freuen uns auch über Feedback, ob wir da auf dem richtigen Weg sind.
An sich schon ein sehr schönes Schlusswort. Trotzdem noch eine letzte Frage, weil ich mag immer gern Zusammenfassungen für Menschen, die in Diskussionen gehen und dann sagen, das habe ich in dem Podcast gehört. Es sieht alles ganz anders aus, als du das gerade darstellst. Also kann Deutschland insbesondere die digitalen Schlüsseltechnologien überhaupt zur Weltspitze aufschließen? Und kurz zusammengefasst, was brauchen wir dazu von Politik und Wirtschaft?
Ja, Deutschland kann weiterhin in der Weltspitze mitspielen. Dazu brauchen wir Ingenieurinnen und Ingenieure. Die haben in der Vergangenheit einen großen Beitrag daran gehabt, dass wir in Deutschland Wohlstand haben und Fortschritt. Das wird auch in Zukunft so sein. Und damit das gelingt, brauchen wir geeignete Rahmenbedingungen. Wir müssen Bürokratie abbauen. Wir müssen bei Planung und Genehmigung schneller werden. Wir sollten weiterhin in Forschung und Entwicklung investieren. Und wir müssen uns um die technische Bildung und die Fachkräftesicherung kümmern. Und am Ende, jetzt komme ich nochmal zu meinem Hauptpunkt, eine neue Bundesregierung muss die Ära der Innovation ausrufen. Dazu braucht es einen Innovationsgipfel und da gehören natürlich auch Ingenieurinnen und Ingenieure mit an den Tisch.
Alles klar. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Adrian Willig, Direktor des VDI e.V., Verein Deutscher Ingenieure. Danke, dass Sie Ihre Bubble für uns geöffnet haben.
Vielen Dank, Frau Theile. Hat Spaß gemacht.
Sie mögen, was Sie hören und wollen keinen unserer Agenda-Podcasts verpassen? Dann abonnieren Sie uns kostenfrei bei Apple, Spotify oder Ihrer Lieblingsplattform, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns natürlich auch über eine positive Bewertung und empfehlen Sie den Podcast doch einfach weiter an Freunde, Kollegen und andere Unternehmen. Ich bin Brigitte Theile und freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Bis dahin.
Agenda. Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.